weil es eben dann bedeuten könnte, dass zukünftig Menschen Angst haben, an einer Demonstration teilzunehmen, weil es eben bedeuten könnte, dass sie letztendlich für irgendwelche Geschehen gemeinschaftlich haftbar gemacht werden.
Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft.
Ab sofort findet ihr uns auch bei Spotify. Sucht einfach nach Maikäfercast.
Wir wollten ja die Anreise der Gipfelteilnehmer verhindern. Und dann sind wir vom Camp in 4 Zügen insgesamt oder in 3 losgegangen. Wir sind dann die Schnakenburgallee runter und sind dann da vorne an der Ecke. Also hier, da hinten ist die Schnakenburgallee. Dann kann man links in den Rondenpark und dort waren dann Polizeiwagen, sodass wir nicht mehr geradeaus weiter konnten. Und dann in den Rondenpark abgebogen sind, ziemlich hektisch, um eben von dieser Polizei wegzukommen. Und dann sind wir hier in der Straße Rondenpark, kam dann von vorne Polizei, von hinten plötzlich Wasserwerfer, die wir vorher nicht gesehen haben. Und innerhalb von 2-3 Minuten lagen einfach alle auf dem Boden.
Moin moin zur mittlerweile 9. Folge des Maikäfer-Podcasts. Wir haben für heute die Rote Hilfe, genauer die Ortsgruppe Oldenburg der Roten Hilfe, zu einem Gespräch eingeladen. Die Rote Hilfe, für die, die sie nicht kennen, ist eine bundesweite linke Solidaritätsorganisation mit einer jahrzehntelangen Geschichte, die sich für AktivistInnen einsetzt, die im Rahmen ihrer politischen Aktivität in irgendeiner Form mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Ich möchte aber heute mit meinen 2 Gästen über den sogenannten Rondenberg-Prozess sprechen. Der Rondenberg-Prozess wird aktuell in Hamburg verhandelt und geht zurück auf eine Demonstration während des G20-Gipfels im Sommer 2017. Der G20-Gipfel ist sicherlich allen Hörerinnen und Hörern noch gut in Erinnerung und wir möchten schwerpunktmäßig darüber sprechen, welche Besonderheit und politische Tragweite dieser Prozess für die gesamte linke politische Bewegung haben kann. Hallo an euch beide. Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Meine erste Frage, könnt ihr uns eine kurze Übersicht geben, einen kurzen Rückblick, was damals im Sommer 2017 in Hamburg während dieser Demonstration passiert ist?
Ja, also erstmal auch hallo und vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir finden das toll, dass wir Gelegenheit haben, nochmal allen von diesem Prozess zu berichten.
Ja, hallo, ich freue mich auch, danke.
Erstmal vielleicht ganz kurz nochmal, worum es überhaupt geht. Eben hast du ja auch schon gesagt, vor 3,5 Jahren in Hamburg das Treffen der Industriestaaten, der G20. Es gab auch von viele Aktionen, die von linker Seite geplant waren, ein alternativer Gipfel, große Bündnisdemonstrationen und eben auch einen Aktionstag am Freitagmorgen. War es dann so, dass eine Gruppe, die sich eben aufgemacht hat, an diesem Blockadetag teilzunehmen, zum Gipfel gegangen ist. Es waren ca. 200 Teilnehmerinnen und die sind dann auf dem Weg zu ihrer Blockadeaktion in der Straße Rondenpark von Polizei angegriffen und auseinandergeschlagen worden. Und dabei gab es ziemlich viele Verletzte. Zum einen einfach das Erinnern bestimmt noch, vielleicht noch aus den Nachrichten viele, weil eben viele Demo-Teilnehmerinnen über ein Geländer gefallen sind, 4 Meter in die Tiefe gestürzt sind und dadurch auch viele Verletzungen entstanden sind. Viele Teilnehmerinnen wurden verhaftet. Man kann übrigens, wer das möchte, auf YouTube, einfach wenn man da guckt unter Rondenpark, da gibt es sehr viele Filme dazu, kann man sich das einfach auch selber nochmal eben angucken. Jetzt 3,5 Jahre später gibt es eben den Prozess dazu und die Anklage lautet eben letztendlich auf bloßer Teilnahme an einer Demonstration und kann eben in seiner Rechtsprechung weitreichende Folgen haben auf die Arbeit, auf widerständige Arbeit, auf linke Arbeit, weil es eben dann bedeuten könnte, dass zukünftig Menschen Angst haben, an einer Demonstration teilzunehmen, weil das eben bedeuten könnte, dass sie letztendlich für irgendwelche Geschehen gemeinschaftlich haftbar gemacht werden.
Linke Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei sind ja jetzt nicht ungewöhnlich. Was ist denn das Besondere an dieser Demonstration, an dieser Rondenberg-Demonstration? Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was wird den Angeklagten denn ganz konkret vorgeworfen?
Die konkreten Tatvorwürfe sind schwerer Landfriedensbruch, besonders schwerer tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und jetzt ganz neu auch Bildung bewaffneter Gruppen. Also das sind so die Wesentlichen. Und der Auftrag an die Justiz, eben Leute hart zu verfolgen, kam damals auch schon von Olaf Scholz. Der damalige Bürgermeister Hamburgs hat kurz nach dem Gipfel gesagt, er möchte, dass die dort nach dem Gipfel Festgenommenen hart bestraft werden. Was natürlich ein Skandal ist, also widerspricht jeglicher Gewaltenteilung. Er hat da nichts zu fordern, hat ihm aber bekanntlich nicht geschadet, der ist ja jetzt Kanzlerkandidat der SPD. Naja, und die Hamburger Staatsanwaltschaft, die möchte da eben liefern. Und weil es zwar viel Polizeigewalt, aber überraschend wenige Festnahmen gegeben hat, müssen jetzt eben diese Leute, die ja beim Rottenberg festgenommen wurden, dafür herhalten. Und es geht dabei ganz klar darum, das offizielle Narrativ zu verstärken, dass es nämlich keine brutale Polizeigewalt gegeben hat, sondern dass eben die Polizei von DemonstrantInnen angegriffen worden sein soll. Und das geht eben zur zweiten skandalträchtigen Äußerung von Olaf Scholz damals, der gesagt hat, es hat keine Polizeigewalt gegeben. Und naja, alle, die in Hamburg waren, wissen, dass das natürlich eine Lüge ist. Es ist vielfach dokumentiert auf Videos, auf Bildern, in Berichten. Naja, aber es gibt dann jetzt eben diese Verfahren. Während es im Gegenteil gegen Polizistinnen nur 170 Verfahren, muss man sagen, gab, also nur, weil es natürlich viel mehr Fälle von Polizeigewalt gab, und es wurde bis heute kein einziger Polizist wegen eines Übergriffs auf DemonstrantInnen verurteilt. Ja, also es wurden tatsächlich dann zwei angeklagt und einer wurde verurteilt, da ging es aber um Gewalt gegen andere PolizistInnen. Aber gegen die Angeklagten wird jetzt wirklich das ganze Arsenal an Paragraphen und auch an Verfahrenstricks aufgefahren.
Genau. Und was jetzt vielleicht noch dazu kommt, dass, was man jetzt vielleicht nochmal beachten muss, dass die Angeklagten, um die es jetzt geht, es sind im ersten Block 5 Angeklagte, die alle nach dem Jugendstrafrecht jetzt vor Gericht stehen. Das bedeutet vor allen Dingen, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, also hinter verschlossener Tür, nur die also die sind natürlich mittlerweile auch alle über 18, dennoch wird nach dem Jugendstrafrecht geurteilt. Normalerweise finden solche Prozesse innerhalb kürzester Zeit nach irgendeiner Tat statt, damit eben, weil es ja auch um diesen pädagogischen Auftrag geht, aber in diesem Fall hat es eben 3,5 Jahre gedauert, bis der Prozess stattfindet. Und der Prozess findet auch nicht an dem Wohnort der Menschen statt, die jetzt angeklagt worden sind. Die kommen zum Teil also von sehr weit her, sondern er findet eben unbedingt in Hamburg statt. Und für mindestens ein Jahr müssen jetzt diese 5 Angeklagten immer wieder zu diesem Prozess fahren, immer wieder mehrmals im Monat nach Hamburg reisen, wo dann auch klar ist, dass es schwierig ist, wenn man da eine Ausbildung macht, wenn man vielleicht ein Studium oder irgendwas begonnen hat, hat man sicher Schwierigkeiten, das anständig zu Ende zu bringen. Also das finden wir schon auch nochmal sehr besonders.
Wieso wurde der Prozess denn nun zunächst nur gegen diese 5 Personen eröffnet?
Der Grund ist eben hauptsächlich Corona, dass eben nicht gleichzeitig ein Verfahren gegen noch mehr Angeklagte geführt werden kann, einfach aufgrund von Corona-Verordnungen. Aber die große Gefahr ist jetzt eben, dass in diesem Verfahren, was eben hinter verschlossenen Türen stattfindet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, jetzt ein Urteil mit Präzedenzcharakter gesprochen wird, was dann eben auch Auswirkungen auf die ganzen anderen Anklagen haben wird.
Was ist denn das Besondere an diesem Prozess?
Ja, das Besondere ist vor allem, dass überhaupt nicht der Versuch unternommen wird, den Angeklagten irgendwelche individuellen Taten nachzuweisen. Es gibt also so eine Art Kollektivhaftung aller TeilnehmerInnen an dieser Demo. Laut Anklageschrift wurden aus dem Zug, ich glaube, 14 Steine und einige Stücke Pyrotechnik in Richtung der PolizistInnen geworfen. Und es konnte eben nicht ermittelt werden, wer die geworfen hat. Dabei wurde übrigens auch kein Polizist verletzt. Naja, aber jetzt sollen eben alle, die bei dieser Demo waren, dafür bestraft werden.
Das klingt für mich jetzt total absurd. Vor allem, weil auf Seiten der Polizei es hundertfache Verletzungen, gewalttätiges, unverhältnismäßiges Einschreiten gab und bis heute kein Polizist verurteilt wurde. Und das vor allem deshalb, weil man einzelnen PolizistInnen scheinbar keine individuelle Tat nachweisen konnte, weil sie nicht identifizierbar sind. Aber jetzt sollen die AktivistInnen dieser Demonstration eine Kollektivstrafe bekommen. Wie kann das sein?
Ja, das ist eben eine sehr gute Frage. Das ist auch eine neue und sehr gefährliche Entwicklung, weswegen wir diesen Prozess eben auch für so wichtig halten. Naja, es ist ja jetzt überhaupt nichts Neues, dass Leute wegen Taten angeklagt oder sogar verurteilt werden, die sie nicht begangen haben. Das Neue ist jetzt sozusagen, dass noch nicht mal versucht wird, diese individuellen Taten zu konstruieren. Und in der Vergangenheit war es nämlich so, dass, also wenn wir jetzt zum Beispiel den Vorwurf des Landfriedensbruchs nehmen, dass es nicht genügt, sich in einer Menge zu befinden, aus der heraus Gewalttaten begangen werden, sondern man musste sozusagen selber diese Taten nachgewiesen bekommen. Das ist im Wesentlichen seit den 70ern so und wurde immer wieder auch durch Gerichtsentscheidungen bestätigt. Und jetzt gab es 2017 aber davon eine Ausnahme, die eben hier jetzt auch sozusagen wiederholt werden soll. Damals ging es um zwei rivalisierende Fußball-Hooligan-Gruppen, die eben in eine Schlägerei verwickelt waren. Und die Gerichte befanden damals, dass sie sich eben angeblich nur aus dem Grund getroffen haben, um gegeneinander Gewalt auszuüben. Und damit hätten dann jetzt sozusagen auch diejenigen, die da nur mitgelaufen sind, schon einen Beitrag zu dieser Gewalt geleistet. Sie hätten also angeblich psychische Beihilfe geleistet. Ja, und genau das will die Hamburger Staatsanwaltschaft jetzt auch auf diese Demonstration am Rottenberg anwenden. Und diese Konstruktion ist natürlich aus verschiedenen Gründen sehr angreifbar. Was hier jetzt an der Stelle vielleicht besonders interessant ist, ist, dass in diesem Urteil vom BGH zu diesem Hooligan-Fall eigentlich die Anwendung auf politische Verfahren explizit ausgeschlossen wird. Und um dieses BGH-Urteil von 2017 jetzt auch im Rottenberg-Prozess anwenden zu können, versucht die Staatsanwaltschaft jetzt dieser Demonstration ihren politischen Charakter abzusprechen, versucht also zu konstruieren, dass sie sich auch eben nur zur Ausübung von Gewalt verabredet hätten. Was vollkommen absurd ist, denn diese Veranstaltung hatte eben Transpis dabei, die haben Parolen gerufen. Und das ist also jetzt diese neue Qualität hierbei.
Soweit ich mich erinnern kann, war ja die Rottenberg-Demonstration ein Teil von vielen Aktionen an diesem Freitagmorgen, von vielen Demonstrationen, die aus unterschiedlichen Punkten der Stadt versuchten, in die Versammlungsverbotszone einzudringen, um dort gegen den G20-Gipfel zu demonstrieren. Daher ist es für mich auch hier absurd, den politischen Charakter der Demonstration abzusprechen. Was bedeutet denn das, wenn jetzt im Sinne der Staatsanwaltschaft entschieden wird?
Okay, das wäre dann tatsächlich das, worum es uns ja auch jetzt geht, das deutlich zu machen. Das ist ein riesiger Angriff auf die Versammlungsfreiheit. Das bedeutet, dass tatsächlich jeder überlegen muss, möchte ich an der Demonstration teilnehmen, weil es eben möglicherweise so sein kann, dass behauptet wird später, dass von dieser Demonstration Gewalt hätte ausgehen können und allein die bloße Teilnahme an dieser Demonstration dann schon strafbar ist. Also das hat einfach einen ganz heftigen Abschreckungscharakter. Die meisten Menschen werden sich dann überlegen, ob sie noch an einer Demonstration teilnehmen möchten. Das spaltet auch einfach. Man guckt dann, wer geht da hin und traue ich denen zu, sich so zu verhalten, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Also es ist keine gemeinsame Demo mehr. Das ist auch etwas, was im Übrigen dann auch, finde ich, sichtbar war, als es jetzt um eine Demonstration vor kurzem dann in Hamburg ging. Kurz vor dem ersten Prozess gab es in Hamburg eine Solidaritätsdemonstration und da haben dann auch die Hamburger Sicherheitsbehörden sofort eben publik gemacht, dass wer an dieser Demonstration teilnimmt, sich dann, so haben sie es genannt, mit gewaltorientierten Linksextremisten gemein macht und sich dann auch ganz viele Menschen nicht mehr getraut haben, an dieser Demonstration teilzunehmen. Und das gilt dann zukünftig für alle Demonstrationen. Wir werden nicht mehr wissen, wie das beurteilt wird.
Ja, und eigentlich ist es ja völlig egal, wie ich jetzt selber zu G20, zu den Inhalten, zu den Aktionsformen dort stehe, um diese Entwicklung höchst gefährlich zu finden. Ja, denn das kann ja alle betreffen. Es geht also gar nicht so sehr darum, dass man da jetzt mit allem unbedingt übereinstimmt, was da gesagt oder gemacht wurde, sondern es geht darum, dass man realisiert, wie katastrophale Folgen das jetzt natürlich haben kann, wenn man plötzlich auf jeder Demo für das Handeln anderer verantwortlich gemacht werden kann. Oder für das angebliche Handeln anderer sogar.
Ja, was ihr da beschreibt, passt ja auch sehr gut in den Kontext der Verschärfung von Kriminalisierung, von Gesetzen gegen die Ausübung von linker politischer Betätigung vor, während und nach dem G20-Gipfel. Ich glaube, man kann hier zahlreiche Beispiele anführen. Mir fällt ja vor allem das Verbot von links unten in die Media ein, Hausdurchsuchungen im Nachgang, im Vorfeld, Razzien, die Verschärfung der Polizeigesetze, die Verschärfung von Strafrecht. Wie seht ihr diese Entwicklung oder Tendenz?
Ja, auf jeden Fall. Die Repression hat ganz eindeutig in den letzten Jahren zugenommen. Eben die Repression gegen linke Strukturen, ganz eindeutig nicht gegen rechte Strukturen. Dazu ist erstmal zu nennen, dass der Brandenburg-Prozess ja auch sowieso nicht das erste G20-Verfahren ist. Es hat also schon einige gegeben, die teilweise auch im Sinne von Olaf Scholz mit drakonischen Strafen endeten. Da war zum Beispiel auch vor ein paar Monaten der ähnlich fragwürdige Elbchaussee, sogenannte Elbchaussee-Prozess zu nennen. Es gibt, also du hast es schon angesprochen, das Verbot von in die Media links unten mit einer sehr absurden Konstruktion eines nicht existenten Vereins, was dann auch dazu geführt hat, dass Leute dagegen nicht vorgehen konnten. Die Kriminalisierung kurdischer Strukturen ist auch zu nennen. Oder vielleicht erinnern sich einige aus Oldenburg noch an die brutale Zerschlagung einer Demo in Hitzacker im Wendland. Ich glaube so vor 2,5 Jahren oder so. Also die Liste könnte man eigentlich beliebig weit fortsetzen. Und ganz aktuell will Boris Pistorius, der niedersächsische Innenminister, auch von der SPD übrigens, Antifa-Gruppen verbieten lassen, was auch immer das genau bedeutet. Und da wollen wir auch nochmal dazu aufrufen, sich dagegen zu engagieren. Also da gibt es einen offenen Brief, den man leicht im Internet findet und unterzeichnen kann. Okay, aber diese ganze verschärfte Repression wird eben flankiert, aber auch erleichtert durch neue Gesetze. Du hast die Polizeigesetze angesprochen, die eben die Befugnisse der Polizei erweitern. Dann gab es aber eben auch Strafrechtsverschärfungen vor G20. Und genau diese verschärften bzw. teilweise neu geschaffenen Paragraphen kommen jetzt im Rondenberg-Prozess auch zur Anwendung. Und mit diesen neuen und verschärften Paragraphen wird es für die Polizei deutlich leichter, jetzt auch kleinere Aktionen zu Straftaten zu erklären und auch Freiheitsstrafen dann zu verhängen. Naja, und diese Paragraphen sind dann natürlich nicht weg, jetzt nur weil sie vor G20 geschaffen wurden. Die werden dort angewandt, aber die werden auch woanders angewandt und bleiben. Und so die Idee dahinter ist relativ eindeutig, dass es eben nicht darum geht, Menschen vor Polizeigewalt zu schützen, zum Beispiel eben bei politischen Aktionen, sondern die Polizei vor den Menschen und damit in letzter Konsequenz auch den Staat vor seinen BürgerInnen zu schützen. Ja, und das Ganze passiert ja nicht im luftleeren Raum. Natürlich müssen Menschen auch vor der Polizei geschützt werden, wenn man sich mal anguckt, dass es in der Polizei verschiedene rechtsradikale Netzwerke gab, die in letzter Zeit aufgeflogen sind. Das ist eine verstärkte Gewalt, natürlich nicht nur gegen linke Strukturen, sondern auch und vor allem gegen People of Color gab in letzter Zeit gegen Geflüchtete. Und deswegen ist diese Entwicklung auch so dramatisch.
Der Prozess hat ja im Dezember gestartet, wurde jetzt ausgesetzt und soll in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Könnt ihr einmal was zum Status der Prozesse sagen und zur Solidaritätsarbeit, auch die der Roten Hilfe, also der Begleitung dieser Prozesse?
Ja, da kann ich noch was zu sagen. Also es hat im Dezember einmal angefangen, aber jetzt dank Corona ist im Januar, sind alle Prozesstermine erstmal wieder auf Eis gelegt, aber natürlich wird er in diesem Jahr weitergehen. Innerhalb der Roten Hilfe wurde dann die Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand gestartet, kann man auch im Netz finden. Und der Schwerpunkt dieser Kampagne ist tatsächlich die politische Unterstützung der Angeklagten im Rondenberg-Prozess. Es werden Kundgebungen gemacht, Demonstrationen, Infoveranstaltungen, Soli-Aktionen, es wird auch Geld gesammelt. Insgesamt haben über 100 Gruppen den Aufruf, den Soli-Aufruf unterzeichnet. Am 5., das habe ich ja schon erzählt, 5. Dezember gab es eine ganz große Bündnisdemonstration mit über 3000 Teilnehmerinnen in Hamburg. Auch aus Oldenburg sind wir dazu hingefahren oder auch aus dem Umland und in Hamburg. Wir haben auch aus Oldenburg eben dann zu der Hamburger Demonstration mobilisiert, sind auch mit einigen Menschen aus dem Umland und aus Oldenburg hingefahren. Und wir haben auch vor allen Dingen vor, Infoabende in Oldenburg durchzuführen, auch gerne im Umland. Aber dazu ist es ja bislang leider noch nicht gekommen. Aber dazu wird es dann sicher nochmal, sobald es wieder möglich ist, dann auf unserer Webseite dazu Informationen geben.
Wir haben jetzt viel über den Rottenberg-Prozess gesprochen. Welche anderen Aktivitäten und Schwerpunkte hat denn die Rote Hilfe?
Die Rote Hilfe ist eine linke Solidaritätsorganisation, deren Hauptaufgabe es ist, politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum zu unterstützen. Ja, und dabei auch spektrumsübergreifend agiert. Ja. Wir unterstützen also alle, die wegen ihres linken politischen Handelns von Repressionen betroffen sind, also zum Beispiel vor Gericht gestellt werden oder verurteilt werden. Wir unterstützen aber auch Menschen, die in einem anderen Staat verfolgt werden und denen hier politisches Asyl verweigert wird. Und Unterstützung kann verschiedene Ausprägungen haben. Menschen werden von uns politisch unterstützt, sie werden aber auch finanziell unterstützt. Uns ist eben dieser strömungsübergreifende Aspekt sehr wichtig, ja, dass wir eben aus dem gesamten linken Spektrum auch Menschen unterstützen. Und damit soll eben unabhängig von der derzeitigen politischen Konjunktur und unabhängig davon, was jetzt vielleicht lokale UnterstützerInnengruppen gerade für Kapazitäten haben, Solidarität ermöglicht werden, damit eben nicht die Sorge vor Repression den politischen Alltag bestimmt. Gerade jetzt mit diesen neuen Gesetzen, mit der Gefahr, dass man vielleicht wegen der bloßen Teilnahme an einer Aktion schon angeklagt, verhaftet, verurteilt werden kann.
Die Rote Hilfe ist ja eine bundesweite Organisation. Ihr seid jetzt eine Ortsgruppe, die sich auch erst vor kurzem gegründet hat. Sagt doch mal etwas über eure Gründung, über eure Struktur und was ihr so macht.
Ja, also uns gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange im Verhältnis. Die Rote Hilfe ist ja schon eine sehr traditionsreiche Organisation, aber uns gibt es erst seit circa anderthalb Jahren. Wir haben uns dann hier in Oldenburg für den gesamten Raum Weser-Ems gegründet, aber sind noch ein bisschen im Aufbauprozess, muss man schon sagen. Wir beraten schon auch Einzelne, aber vor allen Dingen kümmern wir uns auch um die finanzielle Unterstützung. Da gibt es tatsächlich ja immer wieder Anfragen und da stehen wir eben für allen im Weser-Ems-Raum zur Verfügung.
Ja, aber auch wenn die Ortsgruppe jetzt hier neu ist, hat die Rote Hilfe hier eigentlich in der Region schon eine lange Tradition. Schon in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es hier Menschen, die in der Roten Hilfe organisiert waren, die dann zum Beispiel in den 30ern schon unter den Nazis vor allem Menschen zur Flucht in die Niederlande verholfen haben. Gibt es einige sehr interessante Gedenktafeln dazu an der deutsch-niederländischen Grenze, so zum Beispiel in Emden, kann ich sehr empfehlen. Aber es gab auch schon in den letzten Jahrzehnten Leute, die hier in der Region Mitglied der Roten Hilfe waren, aber es gab eben keine Ortsgruppe. Und das wollten wir jetzt ändern, um eben Betroffene direkter unterstützen zu können. Ja, und außerdem wollten wir ganz gerne auch Veranstaltungen hier machen, zum Beispiel zur Antirepression oder auch darüber hinaus. Das hat allerdings wegen Corona bis jetzt noch nicht so wirklich geklappt, aber das hoffen wir bald zu ändern.
Wir melden uns, sobald alles wieder vorbei ist.
Ich denke, alle Oldenburger AktivistInnen aus dem linken Spektrum kennen die Oldenburger Rechtshilfe, die in diesem Jahr seit genau 40 Jahren immer dann da ist und war, wenn Leute Probleme bekommen haben mit dem Gesetz. Was unterscheidet jetzt eure Arbeit von der Oldenburger Rechtshilfe?
Ich glaube, der Hauptunterschied ist tatsächlich nur diese bundesweite Vernetzung. Also wir wollen letztendlich ja einfach, wir sind ja keine Konkurrenz, wir wollen uns einfach gegenseitig letztendlich unterstützen und verstärken eigentlich nur die Antirepressionsarbeit in Oldenburg und auch in der Region. Und wir haben eben vielleicht da jetzt noch ein bisschen Fuß in die bundesweite Vernetzung. Und das kann ja eigentlich auch für Oldenburg und für die Umgebung eigentlich auch nur ein Gewinn sein.
Ja, und wir denken, das kann sich eigentlich ziemlich gut ergänzen. Also so der lokalere Ansatz der Rechtshilfe sozusagen, die halt hier in den Strukturen auch gut vernetzt sind, zusammen eben mit dieser bundesweiten Vernetzung der Roten Hilfe.
Und für die Hörenden vielleicht interessant, die möglicherweise mal von politischer Repression betroffen sind, wie kann man euch denn kontaktieren oder welche Hilfe bietet ihr oder Unterstützung bietet ihr an?
Man kann uns kontaktieren, Informationen dazu stehen auf unserer Webseite oldenburg.rote-hilfe.de. Am besten mit verschlüsselter E-Mail und Infos dazu stehen da eben auf der Seite.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart und danke für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung und wir freuen uns, wenn wir euch alle bei der nächsten Kundgebung vielleicht dann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Einige Tage nach der Aufnahme des Gesprächs gibt es neue Entwicklungen in dem Prozess, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Laut der offiziellen Sprachregelung des Gerichts wurde die Hauptverhandlung jetzt einstweilen abgebrochen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Begründet wurde dies durch den Vorsitzenden Richter mit der Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Die Einstellung des Verfahrens ist jetzt natürlich nachvollziehbar, aber dennoch bleibt die Frage, wieso wurde das Verfahren überhaupt auch innerhalb von Corona-Pandemie eröffnet? Und es bleibt abzuwarten, ob der Prozess überhaupt weitergeführt wird und wie es ausgeht. Die Rote Hilfe fordert die Einstellung des Verfahrens ebenso wie die Einstellung aller weiteren G20-Verfahren und die Beendigung der Anklagen gegen alle Betroffenen.
Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an maikäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter maikäfercast.noblogs.org. Unsere nächste Folge ist wieder eine Sonderfolge, diesmal zum 19. Februar. Am 19. Februar 2020 gab es einen rassistischen Anschlag in Hanau, bei dem 10 Menschen ermordet wurden. Wir haben dazu die Gruppe United Against Racism eingeladen. Diese haben im letzten Jahr im Zuge der Black Lives Matter Bewegung Kundgebungen und Aktionen in Oldenburg organisiert und planen auch für den 19. Februar wieder Aktionen.
Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.